Liebe Geschwister, es freut mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Beim letzten Mal war ja auch schon meine Frau dabei. Heute habe ich noch meinen Bruder mitgenommen als Verstärkung. Vielleicht nehme ich jetzt jedes Mal eine Person mehr mit, bis das Auto voll ist. Ich möchte auch ganz liebe Grüße noch von der Gemeinde in Salzburg euch weitergeben. Ich finde es immer schön, wenn man ja auch hier wieder neue Gesichter sieht und alte wieder sieht. Ja, das ist immer etwas Schönes. Es ist immer schön, in einer Gemeinde zu sein, wo Christen zusammenkommen. Ja, heute wird ja am Sonntag auf der ganzen Welt der Gottesdienst gefeiert und es ist ja uns immer wichtig, dass wir uns daran erinnern, warum wir hier sind. Ja, um Gott die Ehre zu geben, um Gott zu loben. Gottesdienst ist ja ein Dienst für Gott, aber natürlich auch der Dienst Gottes an uns Menschen, wo er uns durch sein Wort dient. Die meisten von uns oder ich hoffe alle haben irgendwann die Bekehrung oder die Wiedergeburt erlebt. Das ist ja für uns Christen eigentlich der wichtigste Tag, der Tag, an dem man, wie die Bibel es nennt, von Neuem geboren wird. Und dieser Neuanfang ist eine ganz wichtige Zäsur in unserem Leben, denn ab diesem Punkt ist es ja unser erklärtes Lebensziel, dass wir mit jedem Tag, den wir leben, Christus oder Jesus ähnlicher werden. Das sollte das Ziel sein. Die Bibel nennt es dann auch Heiligung. Und trotzdem, ich glaube, wir alle kennen das, verliert man dieses Ziel schnell mal aus den Augen im Alltag. Andere Dinge werden wichtiger, man wird abgelenkt und dieses Ziel der Heiligung, dieses Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden, gerät aus dem Fokus. Manchmal entwickeln sich auch Verhaltensmuster oder man eignet sich Weltanschauungen an, die vielleicht gar nicht so richtig sind oder gar nicht so im Sinne Gottes sind. Und deswegen spricht auch die Bibel ganz klar davon, dass wir uns immer wieder prüfen sollen, dass wir unser eigenes Leben prüfen sollen, ob wir denn da noch so ganz auf dem richtigen Weg sind. Und das möchte ich auch mit zwei Bibelversen jetzt am Anfang gleich mal belegen, die dann auch den Rahmen dieser Predigt einfach bestimmen, gell? Weil das wollen wir heute tun, wir wollen uns nämlich heute prüfen. Und ich beginne mit 2. Korinther 13, Vers 5. Für die, die mitlesen wollen, heute kommen ein paar Bibelstellen. Ich hoffe, dass ich es nicht zu schnell immer sagen werde. Jedenfalls 2. Korinther 13, Vers 5, da steht drin, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Also hier sehen wir auch ganz klar die Herausforderung, dass wir uns immer wieder prüfen sollen. Es ist aber kein, ich sage mal, rein neutestamentliches Phänomen, sondern auch im Alten Testament kommt uns dieses Konzept bereits entgegen, und zwar Klagelieder 3, Vers 40, auch hier nochmal fast prägnanter formuliert, Klagelieder 3, Vers 40, prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Genau, das wollen wir heute tun, wir wollen uns prüfen. Wichtig ist, der Maßstab, an dem wir uns prüfen, ist die Bibel. Ja, das ist ganz wichtig. Die Bibel ist wie ein Spiegel für uns. Sie zeigt uns vor, wie wir wirklich sind, wo wir wirklich stehen. Natürlich die Voraussetzung ist, ich muss hineinschauen. Der schönste Spiegel bringt mir nichts, wenn ich ihn in den Keller stelle. Und genau, dann müssen wir natürlich auch Gott noch bitten, uns das Erkenntnis, die Erkenntnis zu geben und uns natürlich dann auch den Willen zur Umsetzung zu geben. Ich möchte mit uns auch noch mal kurz beten. Danke, Vater im Himmel, dass wir jetzt in dein Wort schauen dürfen. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns deinen Willen darin offenbarst. Danke, dass dein Wort Kraft hat. Danke, dass du uns verändern kannst und ja, schenke uns jetzt auch einfach das Verständnis, hilf mir, es gut zu erklären, ja, dass dein Wort doch jetzt reden möchte. Amen. Genau, das Thema der heutigen Predigt. Das Thema der heutigen Predigt, Glaubenssätze, die wir als Christen nicht haben sollten und Glaubenssätze, die wir als Christen haben sollten. Gut, ich möchte damit beginnen zu erklären, was sind Glaubenssätze. Als ich damals mit dem Studium begonnen habe, ist jetzt schon eine Zeit lang her, war für mich natürlich erstmal die Frage, okay, wie finanziere ich das Ganze? Ich habe dann natürlich so kleine Minijobs gehabt, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet und so weiter, habe dann aber gemerkt, okay, das reicht jetzt noch nicht ganz, um da über die Runden zu kommen, habe dann ein bisschen gesucht und bin dann durch Zufall mehr oder weniger zu einer Firma gekommen, die Mitgliederwerbung macht, nennt man das Ganze. Auf gut Deutsch, das ist Vertrieb. Ich habe das Ganze für das Deutsche Rote Kreuz gemacht, ich bin dann immer in den Ferien, also Osterferien, Sommerferien im Herbst. Also immer, wenn ich Zeit hatte, bin ich dann nach Deutschland gereist, Bayern, Baden-Württemberg, überall rundherum und habe dort dann Mitgliederwerbung für das Deutsche Rote Kreuz gemacht. Das Ganze sieht so aus, dass vieles Jahr im Bereich Rettungsdienst da über Spenden finanziert wird und die fallen natürlich jetzt nicht vom Himmel, die müssen irgendwie akquiriert werden, diese Leute, die spenden. Das sind sowohl Privatpersonen, aber als auch eben Firmen. Und das Ganze sieht dann so aus, du bist immer in so einem Team und dann geht man wirklich den ganzen Tag, also wirklich so 10 Stunden von Tür zu Tür in dieser Region, wenn die da eine neue Rettungswache bauen und schaut dann, dass man da die Leute überzeugen kann, eben da Teil des Ganzen zu sein. Das klingt erstmal ziemlich simpel, ist in der Praxis ist das ziemlich hart. Also das war sicherlich einer der anstrengendsten Jobs, die ich je gemacht habe. Das heißt nämlich, man arbeitet rein auf Provisionsbasis. Das heißt, wenn du heute niemanden überzeugst, dann hast du auch nichts verdient. Kann ich aber jedem empfehlen, das mal zu probieren. Das ist auf jeden Fall, lernt man da viel über sich selbst. Na gut, ich hatte dort Glück, dass ich am Anfang in so ein Werbeteam gekommen bin, die das auf einem unglaublich hohen Niveau betrieben haben. Die haben das sehr, sehr ehrgeizig gemacht, weil das heißt natürlich auch, die Bezahlung ist nach oben völlig offen. Und die haben dann gemerkt, okay, der Junge ist motiviert, dem können wir das auch beibringen. Und die haben mich dann da sehr, sehr gut gecoacht. Da beschäftigt man sich mit Rhetorik, mit Verkauf, mit Vertrieb. Also es ist wirklich Hardcore-Vertrieb. Und es war dann nicht ungewöhnlich, dass die Leute dort 4.500 Euro pro Woche verdient haben. Da habe ich ja gedacht, okay, da kann man Gas geben. Und dann hat mich der Teamleiter, der Manuel, hat mich dann mal geschnappt und gesagt, Simon, sag dir das Konzept Glaubenssätze was? Da war ich natürlich erstmal so, okay, es klingt ein bisschen esoterisch. Nein, danke. Habe dann aber trotzdem gemerkt, okay, Glaubenssätze sind ein ganz wichtiges Thema. Und das sah dort aus wie folgt. Also Glaubenssätze grundsätzlich hat jeder von uns, egal ob man jetzt im Vertrieb ist oder nicht. Und Glaubenssätze sind praktisch Sätze, sind Grundüberzeugungen, in die man unumstößlich glaubt. Hat jeder von uns. Und die motivieren einem, sie sind ja die Basis des eigenen Weltbildes, des eigenen Tuns. Und es ist auch völlig egal, ob man die bewusst oder unterbewusst hat. Sie motivieren einen, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft. Um es auf meinen damaligen Job mal umzumünzen, der Manuel hat mich dann genommen und hat gesagt, Simon, 2 Glaubenssätze musst du dir merken. Der erste ist, wer viel geht, schreibt auch viel. Auf gut Deutsch. Wenn du viele, viele Haustüren besuchst und mit ganz vielen Leuten redest, auch wenn deine Erfolgsquote gering ist, wirst du trotzdem ein gutes Ergebnis haben. Das ist der erste Glaubenssatz, den muss man sich einimpfen. Ja. Wer viel geht, schreibt auch viel. Sprich, wenn du gerade mal müde bist und dir denkst, okay, jetzt brauche ich eine Pause. Nein, wer viel geht, schreibt auch viel. Angriff. Und der zweite Glaubenssatz, den er mir beigebracht hat, war Simon, der zweite Glaubenssatz, den du einfach wissen musst, ist, alles liegt an einem selbst. Es ist bei diesem Job generell im Vertrieb ganz, ganz leicht, Ausreden zu finden und zu suchen. Ja, in der Gegend haben die Leute wenig Geld, das Rote Kreuz hat einen schlechten Ruf in der Gegend, ja, ich bin müde, wie auch immer. Das ist alles Quatsch, alles liegt an einem selbst. Ich habe mich dann später im Studium auch immer noch viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und auch da kommt dieses Thema Glaubenssätze natürlich vor. Ein Beispiel ist mir da im Gedächtnis geblieben, das hat der Autor selbst erlebt, nämlich wie oft negative Glaubenssätze in unserem Bewusstsein vorhanden sind. Der Autor besagten Buches, also er und seine Frau waren schwanger und dann irgendwann war es natürlich so weit, dass das Kind zur Welt kommen sollte und sie waren im Krankenhaus, im Kreissaal, das Kind kommt zur Welt, hervorragend, die Hebamme hält das Kind und das Kind macht natürlich das, was Kinder machen, es schreit und schreit und schreit und die Hebamme hält das Kind halt in der Hand und sagt, ja, das Leben ist hart. Und der Vater geht hin, nimmt der Hebamme das Kind aus der Hand und sagt, hören Sie mal auf, meinem Kind so einen Quatsch beizubringen. Das ist seit fünf Minuten auf der Welt und muss ich jetzt das schon anhören. Und er nimmt das Kind schreit immer noch und er wiegt es im Arm und sagt, das Leben ist schön. Auch wir Christen haben Glaubenssätze. Sehr viele unbewusst und manche bewusst. Wichtig ist natürlich, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Grundlage muss die Bibel sein für unsere Glaubenssätze, weil das ist ja unser Fundament, sonst schwebt das ja einfach in der Luft. Und ich möchte euch jetzt einladen, in den nächsten Minuten 5 Glaubenssätze mit mir anzuschauen und wir werden mal prüfen, ob die so richtig sind oder ob die falsch sind und genau, werden uns das mal anschauen und das ein bisschen hinterfragen. Der erste Glaubenssatz, mit dem ich anfangen will, den mehr Leute haben, als man denkt, ist der Satz, ich weiß nicht, ob ich wirklich gerettet bin. Es nennen sich ja heute viele Leute Christen oder auch die Formulierung, ich bin ja christlich. kommt ja oft vor. Und es gibt ja mittlerweile einfach unglaublich viele Strömungen. Katholisch, evangelisch, orthodox, jede Art von evangelikal. Und aus meiner Familie, da kommt ganz, ganz viel aus der katholischen Richtung. Also wirklich so strengst katholisch. Und mein Opa hat früher mal gesagt, naja, Simon, weißt eh, man glaubt halt, also ich versuche schon irgendwie gut zu leben und dann hoffe ich halt, dass der Herrgott, der wird mich schon irgendwie reinlassen. Ich glaube. Heilsgewissheit ist oft nicht vorhanden. Wir haben in Salzburg ja auch einen schönen Dom, also einer der schöneren in Döme, die es so gibt. Und da könnt ihr mal reingehen, einfach aus Interesse. Und dann könnt ihr euch mal vorne die Bischofsgräber anschauen. Das sind so riesige Grabstätten. Und die sind natürlich verziert, aber nicht wirklich schön tatsächlich, wenn man da mal genauer hinschaut. Das sind Totenschädel, Hacke und Schaufel, also da ist auch keine Auferstehungshoffnung oder irgendetwas, was da hindeuten würde. Das ist nur tot. Das ist einfach tot. Und das war so die geistliche Elite damals. Und auch viele Christen, die irgendwie in evangelikalen Kreisen sind, vertreten die Meinung, naja, so ein Rest Zweifel bleibt ja schon irgendwie da, gell, ob das dann wirklich reicht. Und die Bibel ist aber hier ganz, ganz klar. Die Bibel lässt hier keine Zweifel, wenn es ums Thema Rettung geht. Erstmal sagt Jesus ja auch mal ganz klar, wie es nicht geht. Ganz klar. Das ist die Stelle aus Johannes 3, Vers 3 im Gespräch mit Nikodemus. Ist eine sehr aufschlussreiche Stelle. Johannes 3, Vers 3, da spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay, wir merken uns, wie geht's nicht? Also ohne Wiedergeburt nicht machbar, nicht möglich, nicht durch gute Werke oder sonst irgendwie. Und deswegen hat auch schon der Johannes der Täufer, bevor Jesus sein Werk begonnen hat, diese Botschaft gepredigt in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Diese zwei Schritte. Wir müssen Buße tun und ans Evangelium glauben. Und dann sagen die Leute natürlich, okay, Simon, warum Buße? Ich bin ja kein schlechter Mensch. Ich habe nichts falsch gemacht. Aber Römer 3, Vers 23 spricht auch hier ganz klare Worte. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden, und jetzt kommt das Schöne, umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wunderbar. Die Bibel spricht ganz, ganz klar, wir können Gewissheit des Heils haben. Deswegen streichen wir diesen Satz aus unserem Bewusstsein und ersetzen ihn durch, ich habe Gewissheit meines Heils. Das müssen wir ganz, ganz tief in uns drin wissen. Wenn dieser Satz uns fehlt, ist es alles wertlos. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Johannes 3, Vers, 1. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, deswegen ist es auch wichtig, diese Bibelverse auswendig zu lernen, weil die müssen einfach in unser Unterbewusstsein rein. Ja, das müssen wir ganz, ganz, ganz tief drin in uns einfach wissen. Und ich muss nicht zittern, ich muss nicht bangen, ich muss nicht beten, dass ich ins Fegefeuer komme oder irgendwie sonst. Es ist alles Unsinn. Ich darf es wissen. Und die Bibel sagt ja sogar, das ist nicht verlierbar. Du kannst nicht aus Versehen morgens aufwachen und wutsch, das Heil ist weg. Das geht nicht. Also 1. Johannes 10, 28 bis 29 gibt uns einfach ganz, ganz viel Sicherheit. 1. Johannes 10, 28, 29. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das heißt, wir haben hier sogar einen Parallelismus, es wird doppelt betont, das geht nicht. Wir sind sicher in der Hand unseres Herrn. Wichtig ist auch, es gibt natürlich dann auch unter Christen diese Zweifler. Bestimmt kennt ihr den einen oder anderen, der immer wieder sagt, ja, klar, ich habe mich mal bekehrt, aber ob das dann wirklich immer noch so? Zweifel sind falsch. 1. Jakobus 1, 6 bis 7, da ist es auch nochmal ganz klar erwähnt, da steht drin, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her bewegt wird. Und denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Also Zweifel sind falsch, gell? Deswegen auch hier Glaubenssätze, wenn dann Zweifel in uns hochkommen, das kann ja mal passieren, sagen, nein, ich habe Gewissheit meines Heils. Und wenn ich das noch mit Bibelversen belegen kann, umso besser. Gut, das zum ersten Glaubenssatz. Der zweite Glaubenssatz, Jetzt kommen wir zu ein paar spannenden Glaubenssätzen. Also, als Christ habe ich ein angenehmes Leben. Dieser Glaubenssatz ist meiner Meinung nach ein ganz großes Problem bei ganz vielen Christen. Und das ist auch nicht der einzige, der an diese Kerbe schlägt. Es gibt ja noch mehrere. Pass auf, vielleicht kommt euch was bekannt vor. Gott wird bestimmt alle meine Probleme lösen. Oder Gott ist es wichtig, dass es mir gut geht. Warum ist das jetzt so problematisch, wenn wir solche Sätze denken? Naja, zum Ersten, es ist einmal völlig unbiblisch. Wir lesen davon nichts in der Bibel. Es ist ein schönes Wunschdenken, aber es hat nichts mit dem Glauben zu tun. Es ist sogar genau das Gegenteil, was Jesus uns verspricht. Wenn wir rein schon mal ins Evangelium Lukas 9, Vers 23, da spricht Jesus: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, die Bibel lehrt eigentlich Selbstverleugnung anstelle von Selbstverwirklichung. Das ist einmal komplett umgedreht. Und die Bibel verspricht uns sogar Probleme. Also auch genau das Gegenteil. Johannes 16, Vers 33. Denn dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, die Botschaft ist, okay, du hast inneren Frieden, 100%. Aber äußerlich sehr wohl Probleme. Das heißt, Glaube kostet uns was. Uns ist ja auch Verfolgung verheißen. Es ist uns verheißen, das ist uns versprochen. Das heißt, der Glaube, der kostet uns was. Philipper 1, Vers 29 zum Beispiel. Denn es ist euch im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das schmeckt uns natürlich nicht. In den meisten Fällen ist es natürlich nicht so schön. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir das ganz klar thematisieren, weil sonst haben wir das Problem, dass bei ganz vielen Christen, die bekehren sich, haben völlig falsche Erwartungen und sind dann enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, enttäuschte Erwartungen, das hat keiner von uns gern. In unserer mitteleuropäischen Mentalität sagt man auch lieber, ich erwarte mal lieber gar nichts, weil ich möchte nicht enttäuscht werden. Die Bibel erwähnt es. Ihr kennt ja alle das Gleichnis vom Sämann, zum Beispiel im Markus-Evangelium. Und da ist auch genau das erwähnt. Und das geht bestimmt auch, dieses Phänomen, auf diese enttäuschten Erwartungen als Christ zurück. Ich möchte es mit euch kurz lesen. Markus-Evangelium, zwei Verse, Markus 4. Das ist ein wunderschönes Gleichnis auch. Und das Gleichnis ist ja, dass der Sämann praktisch das Wort Gottes aussät. Und es geht natürlich irgendwo auf. Und es bringt aber nicht überall Frucht. Es geht hier immer um Frucht. Und dann lesen wir in Markus 4, Vers 16 bis 19. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entstehen, ärgern sie sich zugleich. Und die anderen sind die unter Dornen gesäte. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen und hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Das heißt, diese Faktoren, die einfach natürlich da sind, die uns sogar verheißen sind, kommen rein und ersticken einfach den Christen. Und schon können sie keine Frucht mehr bringen. Viele Christen sind permanent in einer Opferhaltung. Ja, das sind die jammernden Christen. Ja, warum passiert mir das? Warum lässt Gott das zu? Ich empfehle immer da, ein bisschen Altes Testament zu lesen. Ich habe jetzt neulich Hesekiel gelesen oder Jeremia. Was Gott diesen Leuten zugetraut hat, das ist unglaublich. Also ich lese das dann in der stillen Zeit und ich denke mir so, krass, ich soll jetzt irgendwie ermutigt werden durch das Wort. Schwierig. Aber was Gott diesen Menschen zugetraut hat, ein Leid und nur, dass sie ein Bild seien für die anderen, um sie aufzuwecken. Unglaublich. Christen sehen sich oft, trotzdem sie erlöst sind, eher als Verlierer als Gewinner. Ja, man hört so oft in den Gemeinden, ja, es ist so schlimm, die Welt ist so finster. Eigentlich müssten wir als Christen die glücklichsten Menschen sein, aber sind es ganz, ganz oft nicht. Das heißt, diesen Satz streichen wir einmal aus unserem Bewusstsein und ersetzen ihn durch folgenden Satz. Als Christ ist Schmerz unvermeidlich, aber du kannst wählen. Was meine ich jetzt damit? Also einmal haben wir gerade schon gehört, Schmerz aufgrund von Verfolgung, ich würde das doch ein bisschen erweitern auf Ausgrenzung oder Ablehnung, zum Beispiel jetzt in unserer Gesellschaft. Wichtig ist, Das ist natürlich Schmerz. Niemand wird gern ausgegrenzt, niemand wird gern irgendwie außen vor gelassen oder sogar verfolgt. Aber die Bibel sagt in Matthäus 5, 11 bis 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das heißt, eigentlich, wenn uns das passiert, sollten wir sagen, okay, cool, das ist genau das, worum es gerade hier geht. Was meine ich jetzt mit, du kannst wählen? Wenn ich mich zu Jesus stelle, kann ich eben zum Beispiel den Schmerz haben von Verfolgung, Ausgrenzung oder sonstiger Benachteiligung. Wir sehen aber zum Beispiel am Beispiel von Petrus, dass man es ja nicht muss. Petrus war, als die Gefangennahme von Jesus vorbei war, ja am Feuer gesessen. Ihr kennt die Stelle, wo dann Petrus Jesus verleugnet, wo sie ihn fragen, bist du nicht auch einer von denen? Und Petrus sagt, nein, ich kenne den nicht. Also er geht diesem Schmerz aus dem Weg, er verleugnet und wir lesen dann aber, er ging hin und weinte bitterlich. Das heißt, er hatte auch Schmerz. Was er aber nicht hatte, war der Lohn. Das heißt, Schmerz ist unvermeidlich. Ob du dich zu Jesus stellst oder gegen Jesus, aber du hast diesen Schmerz als Christ, nur entweder hast du Lohn oder du hast keinen Lohn. Das ist mal Nummer eins. Der andere Schmerz, den wir haben als Christen, gerade wenn wir mit Jesus leben, ist der Schmerz aufgrund des Kampfes gegen Sünde. Es kam mal ein Bruder zu mir, der meinte, ja Simon, du, ich kämpfe so mit dieser Sünde, das ist für mich so schwer, immer wieder kämpfe ich gegen diese Sünde an, ich bin es so leid. Ich sage, gut, Bro. Gut, wenn du dagegen kämpfst. Weil wenn du gegen die Sünde kämpfst, ist es ein Zeichen, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Wenn du jetzt aufgeben würdest, gegen die Sünde zu kämpfen, das wäre schlimm. Dann hättest du ein Problem. Aber Kampf gegen die Sünde ist gut. Wenn ich nicht gegen die Sünde kämpfe, mich der Sünde hingebe, habe ich auch Schmerz. Kennst du es ja, wenn man der Sünde erlegen ist, wenn man der Versuchung erlegen ist, es fühlt sich nicht gut an. Immer auch Schmerz. Das heißt, du kannst wählen. Entweder hast du den Schmerz, weil du der Sünde dich hingegeben hast, oder du hast den Schmerz, weil du gegen die Sünde kämpfst und das ist natürlich auch nicht angenehm. Aber du kannst wählen. Schmerz ist unvermeidlich. Und dann haben wir noch den Schmerz, weil Gott uns formt. Wir haben ja vorhin geredet auch von der Bekehrung. Ja, die Bekehrung ist ja für uns ein Neuanfang und das ist auch ganz wichtig, dass wir das als einen solchen sehen. Das heißt, wir sind ja dann eigentlich wie Kinder im Glauben. Wie geistliche Babys, kann man sagen. Ja, die kann es wenig nützen, du kommst mal zur Gemeinde, der Glaube muss erstmal reifen. Und natürlich auch bei Babys, ja, die haben natürlich auch Wachstumsschmerzen. Aber man würde jetzt als Eltern nie sagen, zum Beispiel, wenn das Kind Zähne bekommt oder das Kind schreit, weil es Zähne bekommt, wird man als Eltern das auch nicht sagen, ah, jetzt kriegt es da die Zähne, das ist doch einfach schlecht. Nein, das ist doch gut, dass die Zähne kommen und dann gehören die Schmerzen auch dazu. Aber es ist doch gut, dass sich das Kind entwickelt. Und das ist bei uns auch so. Wenn wir im Glauben voranschreiten, dann wird es Phasen geben, wo wir Schmerzen haben, wo es uns schlecht geht oder wo es einfach wehtut, wo es unangenehm ist. Aber das ist gut. Gott züchtigt uns auch. Sogar die Steigerung davon. Hebräer 12, 10 bis 11. Hebräer 12, Vers 10 bis 11. Denn jene, unsere Väter, züchtigen uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber, also Gott, zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns für die Gegenwart nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Das heißt, Beschwerts nicht murren, sondern lieber mal hinterfragen, ob es vielleicht nicht etwas Gutes auf sich hat. Die Welt ist beängstigend. Auch das ist so ein Frame, ein Satz, den viele Christen oft sehr unterbewusst in sich tragen. Und das ist natürlich auch erstmal ganz normal. Ja? Die Welt, es gibt ja auch viele schreckliche Ereignisse. Krieg, Armut, Krankheit, Verfolgung, die Meinung anderer für viele Christen. Es gibt viele Dinge, vor denen man sich fürchten kann. Angst ist zwar biologisch, aber die Bibel spricht sich ganz, ganz klar gegen Angst aus. Ich möchte mit euch da eine ganz eindrückliche Stelle lesen. Das ist eine meiner Lieblingsstellen gegen Angst. Und zwar im Alten Testament, im 2. Könige 6, Vers 8 bis 23. 2. Könige 6. Und da geht es um den Elisa. Und da ist praktisch ein Kriegsgeschehen mit den Aramäern. Und Elisa und sein Knecht geraten da so ein bisschen halt zwischen die Fronten. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so angenehm. Wir lesen mal Vers 14 bis 19. Genau, weil sie da praktisch in Not sind und erstmal menschlich in einer völlig ausweglosen Situation. 2. Könige 6, ich lese ab Vers 14. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Also heute würde man sagen Hightech. Und seine Diener sagten zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Wagen und Kriegswagen um Elisa herum. Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Die Bibel spricht 100 bis 120 Mal, je nachdem, wie man zählt, explizit davon, dass wir keine Angst haben sollen. Und es wird nicht spezifiziert. Es ist ein generalisiertes Statement. Wir sollen keine Angst haben. Wenn man kontextnahe und verwandte Formulierungen hinzuzählt, kommt man über 350 Mal in der Bibel. Wichtig ist, Gott will uns ja verändern. Wenn wir als Christen nach der Bekehrung weitermachen wie bisher, nur praktisch hinter Heilsgewissheit-Check einen Haken setzen, ist das einfach zu wenig. Weil dann verändert mich das Wort ja nicht. Wir sollen keine Furcht vor Menschen haben. Lukas 12, 4 bis 5 sagt Jesus, ich sage euch aber, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der Macht hat, nach dem Töten auch in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Das heißt, er sagt auf gut Deutsch, der Worst Case ist erstmal der irdische Tod. So, das ist natürlich nicht angenehm, ich glaube, keiner freut sich darauf. Aber trotzdem, das ist der Worst Case, danach sind die Leute machtlos. Also keine Furcht haben. Aber wir sollen Menschenfurcht ersetzen durch eine Furcht, die wir schon haben sollen, das ist die einzige und das ist Gottesfurcht. Aber Gottesfurcht jetzt nicht im Sinne von ein Zittern und ein ängstliches Fürchten vor Gott. Das sollen wir nicht haben, aber eine Haltung von Ehrfurcht, Demut, Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott. Mein Lieblingsvers in dem Kontext ist, den kann man sich auch gut merken, weil die Stelle sehr gut ist, also Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Das ist ein wunderbarer Vers. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Psalm 33, Vers 18, auch das nochmal für uns eine Versicherung. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade harren. Das heißt, die Welt ist beängstigend, das wollen wir auch wieder streichen und wir ersetzen es durch den Satz, als Christ lebe ich ohne Angst. Das heißt, wenn ich in eine Situation komme, wo ich mich wieder fürchte oder wo ich in Verhaltensmuster zurückfalle, kann ich mir den immer wieder raufrufen und sagen, nein, als Christ lebe ich ohne Angst. Warum kann ich das? Einmal natürlich aufgrund von Gottes Eigenschaften, Gottes Allgegenwart, Gottes Allmacht, Gottes Allwissenheit, er ist allsehend, also Gott ist immer da, wie man so schön sagt. Aber lebe ich auch so? Nutze ich das? Und natürlich Gottes Verheißungen, die er uns zusichert. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das klassische Himmelstelefon, wer kennt es von euch? Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Das heißt, ich möchte mitgeben, lies die Bibel mit offenen Augen und achte mal darauf, wie oft du aufgefordert wirst, dich nicht zu fürchten. Der nächste Satz, gemeindespezifisch. Dienst ist optional und anstrengend. Man muss sagen, viele Gemeinden bestehen ja zum Großteil aus passiven Mitgliedern. Und zu einem Teil ist das völlig okay. Zu einem Teil. Warum? Ich meine, als Gemeinde sollen wir auch Leuten, die dazukommen, Leuten, die verloren sind, erstmal eine geistliche Heimat geben. Für die ist das voll okay. Das heißt, eine Gemeinde muss das auch tragen können, dass da Leute sind, die zum reinen Konsum erstmal da sind, ja, die erstmal aufgebaut werden müssen im Glauben, die hier einfach mal einen Wegweiser bekommen in die richtige Richtung. Aber wenn wir fest im Glauben stehen, dann haben wir einen Auftrag. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht einfach errettet, so du bist errettet, zum Glück hast du jetzt das Seelenheil, alles ist fertig. Nein, du hast noch einen Auftrag. Deswegen erwähne ich diesen Satz, Dienst ist unser Auftrag und ein Vorrecht. Das muss einer unserer zentralen Glaubenssätze als Christen sein. Warum nehme ich jetzt hier das Wort Auftrag? Ich war ja nach der Matura, nach dem Abitur, war ich bei der Bundeswehr und dort ist das Wort Auftrag ganz, ganz zentral in jeder militärischen Befehlsstruktur. Es kommt immer zu einer Befehlsausgabe, so das ist die Lage, das ist unser Auftrag. Und das heißt, dieser Auftrag muss um jeden Zweck erfüllt werden. Und wenn Leute dabei draufgehen, ist völlig egal. Der Auftrag muss erfüllt werden. Der Auftrag steht vor dem eigenen Leben. Der schwierigste Auftrag, den es in Deutschland gibt, das ist die Geiselbefreiung. Geiselbefreiung wird gemacht vom KSK, dem Kommando Spezialkräfte. Ich kenne sogar Leute, die das wirklich gemacht haben. Und da ist es relativ interessant, oder das ist der Gipfel der militärischen Auftragserfüllung, denn wenn die in ein Haus reingehen und holen irgendeinen Deutschen aus, ich weiß auch nicht, Somalia raus, und in diesem Haus während dem Feuergefecht sterben Deutsche, die Soldaten, dann lassen die den liegen und gehen weiter. Weil die Geisel, das Leben der Geisel, ist über dem Leben der Soldaten. Das ist wirklich hart. Aber wir sehen, Auftrag, das ist kein Wort, was irgendwie so vernachlässigt in den Raum geworfen werden kann. Ja, das ist ganz zentral. Was ist unser Auftrag jetzt als Christen? Als Auftrag sollen wir Frucht bringen. Also wir sollen als Christen Frucht bringen. Das ist ganz wichtig. Ihr kennt ja alle das Gleichnis der anvertrauten Talente. Das ist eins, eigentlich mein Lieblingsgleichnis, muss ich sagen. Findet ihr in Matthäus 25. Und das ist ja ganz interessant. Gott verteilt diese Talente ja erstmal völlig unfair. Ja, der eine kriegt 10, der andere 5 und der andere 1. Das sind Zehntel. Das ist ja nix. Und die bringen alle Frucht, bis auf der eine mit dem einen. Und dann sagt er so, ja, ich habe mich gefürchtet, du bist ein strenger Herr und ich habe das Talent vergraben und hier hast du es wieder. Also ich habe ja nicht einmal was verloren, aber ich habe halt nichts draus gemacht. Immerhin kein Minus. Und der Herr, der außer Landes reiste, findet das gar nicht lustig und er sagt ihm, ja, du böser und fauler Knecht. Und er schickt ihn weg in die Hölle, kann man sagen. Ja. Das heißt, Gott fordert Ertrag ohne Wenn und Aber. Gott will, dass wir etwas aus dem machen, was er uns gegeben hat und Gott interessiert sich nicht für Ausreden. Ich finde es immer interessant, wie radikal auch Jesus da war. Das ist schon heftig. Also wir lesen mal die Stelle aus Lukas 13, Vers 6 bis 9. Lukas 13, so, Lukas 13, 6 bis 9. Das ist so eine Nebenerzählung. Das Gleichnis mit dem Feigenbaum. Ich lese mal die Stelle kurz vor, Lukas 13, 6 bis 9. Er aber sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er das Land unbrauchbar? Er aber antwortete und sagte zu ihm, Herr, lass mir noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Wenn er künftig keine Frucht bringen wird, gut, aber wenn er nicht, so magst du ihn, wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Jesus erwartet Frucht, deswegen erkennt ihr auch alle den Bibelvers, wir sind geschaffen zu guten Werken. Es geht Jesus immer um das Tun. Matthäus 16, Vers 27. Matthäus 16, Vers 27. Denn der Menschensohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun. Das heißt, bei Gott gibt es keine Punkte für guten Willen oder für Ausreden. Gott geht es um die Frucht. Und natürlich, Dienst kann vielfältig aussehen. Es gibt sehr viele Dienste. Evangelisation, Seelsorge, praktische Dienste, Gastfreundschaft, finanzielle Spenden, geistliche Dienste in sonstiger Art. Jesus sagte, wenn du jemand ein Glas Wasser bringst, um meinetwillen, wird dir das vergolten werden. Und deswegen, und es gibt auch ganz viele Dienste, die niemand sieht. Ja, da muss man auch in der Gemeinde mal aufpassen, weil es gibt Dienste, die sind sehr im Verborgenen. Auch die sind genauso wichtig. Egal welcher Dienst, aber tu deinen Dienst, tu ihn gern und tu ihn für den Herrn. Das Schöne ist ja auch, Gott wird dir den Dienst belohnen. Es ist ja nicht so, dass es da so eine Checkliste gibt und dann sagt, okay, du hast irgendeinen Dienst gemacht, check, passt, sondern du kriegst ja auch noch Lohn dafür. Das ist ja herrlich. Und das ist ja auch deshalb, was ich mir frage, ist für mich eine ganz zentrale Stelle, Matthäus 25, 21, weil wir werden alle in diese Situation kommen, ausnahmslos, dass wir vor Gott stehen. Und dann steht hier drin eben, das ist das Ende des Gleichnisses von den anvertrauten Talenten. Und es steht hier drin, Matthäus 25, 21, sein Herr sprach zu ihm, wohlan, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Das müssen wir uns vorstellen, wenn wir wirklich vor Jesus stehen eines Tages, wie wird er uns beurteilen? Weil wir können das jetzt sehr wohl noch beeinflussen. Und damit komme ich zum letzten Glaubenssatz für die heutige Predigt. Gottes Segen ist ungewiss. Viele Leute bekehren sich erstmal und dann geht dieses Leben mit Gott natürlich los. Sie haben diese Beziehung zu Gott, die sich dann natürlich entwickelt, aber viele zweifeln dann noch so ein bisschen an den praktischen Auswirkungen dieser Beziehung. Ja, das ist auch wieder dieses Motto, ja lieber, ich erwarte lieber mal nichts, weil man weiß ja auch nicht und Gott handelt ja heute nicht mehr so wie im Alten Testament und so. Das heißt, wahrscheinlich erstmal jetzt kein Segen jetzt für mich in der Ewigkeit dann klar. Und das ist ganz wichtig, dass wir das von Anfang an uns schon auch richtig ins Gedächtnis rufen. Gell? Wir haben ja vorhin auch gehabt, ja, dass wir auch Schmerzen haben als Christen. Aber trotzdem gleichzeitig, und das ist kein Widerspruch, dürfen wir wissen, dass Gottes Segen mir gewiss ist. Ich lese da mit euch einen Psalmausschnitt noch vor, Psalm 115, Sekunde, der Psalm 115, und zwar die Verse 9 bis 18. Israel, vertraue auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Der Herr hat unser gedacht, er wird segnen. Er segne das Haus Aaron. Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron. Er segne, die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Himmel sind die Himmel des Herrn. Die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Und so weiter, man kann noch weitermachen. Aber ihr seht, wie viele der Glaubenssätze, die wir heute schon durchgenommen haben, hier wieder vorkommen. Aber wir dürfen wissen, Gottes Segen ist mir gewiss. Es gibt immer Christen, die betonen den irdischen Segen sehr stark und es gibt Leute, die betonen den ewigen Segen sehr stark. Ich denke, beides hat seine Berechtigung. Man muss sich da gar nicht für ein Lager entscheiden, weil es letztendlich Gott vorbehalten ist, wie er segnet und wen er segnet, auf welche Art er segnet. Das ist nicht unser Business, sage ich mal. Das muss Gott wissen. Aber wir dürfen wissen, dass wir Segen erfahren und wichtig ist, dass wir auch uns dessen bewusst machen. Ich habe angefangen, mir aufzuschreiben, welche Gebetserhörungen ich in einem Jahr erlebe. Weil ich mir festgestellt habe, ich vergesse es einfach. Und dann sitze ich am Ende des Jahres da und denke mir, gut, habe ich jetzt Gott erlebt? Habe ich da irgendwie Gebetserhörungen gehabt oder nicht? Und das ist ja auch schlecht, weil die Bibel sagt dir, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das heißt, es ist oft nicht eine Frage, ob Gott segnet, sondern es ist eine Frage, bin ich mir dessen bewusst? Und da hilft mir das zum Beispiel. Ich erlebe das Ganze in Gesundheit, in Beruf, in Beziehungen, in den Möglichkeiten zu Kontakt mit anderen Leuten, in der Möglichkeit, Zeugnis zu sein, in Gelingen, das Gott schenkt bei meinem Tun. Ja. Und ich darf aktiv auf Gottes Hilfe zählen. Das darf ich. Am Bauernhof meiner Großeltern, der stand früher auf so einer alten Scheune, wirklich so eine schöne alte Scheune, da stand so ein großer Satz drauf. Bet und Arbeit, Gott gibt alle Zeit. Fand ich cool. ist auch ein sehr guter Glaubenssatz, sehr positiv. Gut, soweit zu den Glaubenssätzen. So, warum ist das jetzt so wichtig? Was bringt mir das Ganze jetzt? Wichtig ist, wir können und sollen uns ja verändern, wenn wir gläubig sind. Und man hört dann oft von Christen, ja, ich weiß eh, aber ich bin halt einfach ängstlich. Oder ja, ich weiß eh, aber ich bin halt ein Zweifler. Das heißt, die leben einen Status und sagen, okay, das ist jetzt einfach so. Das ist eigentlich nicht so, wie wir das machen sollen. Denn wir haben ja auch ein Gehirn. Unser Gehirn ist ja einfach ein Computer erstmal. Das ist ein Supercomputer und der wird natürlich auch programmiert, wie ein normaler Computer eben auch. Und man spricht momentan in der Neurowissenschaft, ich beschäftige mich so ein bisschen in der Freizeit damit, das ist ganz interessant, mit der sogenannten Neuroplastizität, also auch genannt die neuronale Plastizität des Hirns. Und es bezeichnet die Fähigkeit unseres Gehirns, sich in Struktur und Funktion aufgrund von Erfahrungen, Lernprozessen oder auch Verletzungen zu verändern. Das heißt, wenn die Gehirnscans machen und das über Jahre verfolgen, verändert sich das Gehirn. Hoffentlich. Also das ist was Gutes. Das heißt, unser Gehirn kann sich anpassen. Es kann neue Synapsen bilden. Es kann gewisse Verbindungen verstärken oder verschwächen. Können neue Nervenzellen nachwachsen. Und selbst wenn Gehirnareale geschädigt werden, zum Beispiel durch einen Schlaganfall, durch einen Unfall oder sonstige Sachen, kann das auch wieder wachsen. Das ist sehr interessant. Und ich gebe euch mal ein klassisches Beispiel. Ich gehe mal zurück zu dem Job, den ich früher hatte. So, das heißt, du gehst zu Leuten, am Anfang erwähnt, und du redest mit denen und versuchst sie zu überzeugen. So, du bekommst da unglaublich viele Absagen und du wirst aber auch immer besser. Also man kann das sehr, sehr gut steigern. Du hast aber natürlich immer einen Prozentsatz an Leuten, die dir jeden Tag begegnen, die öffnen die Türe, die sehen rotes Kreuz, tsch, Türe zu. Und das hast du mehrmals am Tag. Das heißt, du hast jedes Mal so einen richtig negativen Impuls. Weil du hast ja gar keine Chance, deinen Pitch erstmal zu geben, weil die Leute einfach unhöflich sind. Und es hat mich so gewurmt, ich bin dann immer weggegangen und dachte, Mann, durchatmen, komm, tu diese Negativität von dir weg, weil du musst ja der nächsten Person wieder gleich freundlich begegnen. Die kann ja auch nichts dafür, dass dir das gerade passiert ist. Und es war sehr schwierig für mich und es war sehr viel Negativität. Und irgendwann habe ich gedacht, was mache ich denn da die ganze Zeit, dass mich das so aufregt innerlich. Ich habe gedacht, ich muss hier mein Denken verändern und ich habe das Ganze dann verändert insofern, dass jedes Mal, wenn mir die Türe vor der Nase zugeknallt worden ist, dass ich mir gedacht habe, boah, cool. Weil die Person hätte ich sowieso nicht überzeugt, mit der hätte ich vielleicht 10 Minuten geredet, hätte da meine ganze Energie reingesteckt und dann wäre das eh nichts geworden. Das heißt, ich habe diese Verknüpfung aufgebaut, boah, cool. Cool, ich habe mir 10 Minuten Energie und Zeit gespart. Und es hat natürlich gebraucht, das ging nicht von heute auf morgen, aber ich habe immer wieder mir das gesagt, okay, nein, sie ist positiv, voll gut. Und das heißt auch, dieses Thema Glaubenssätze ist ganz wichtig. Wir haben alle Glaubenssätze in uns. Und wenn wir aber die einfach immer so hinnehmen, dann werden wir auch als Christen sehr limitiert in unserem Wachstum. Wenn wir gar kein Bestreben haben, unser Denken zu verändern. Und natürlich muss Gott das wirken, aber ich muss schon als Mensch auch mein Möglichstes dazu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ich ängstlich werde, muss ich wissen, nein, als Christ lebe ich ohne Angst. Das muss mir immer wieder in den Kopf kommen. Gut, wir fassen zusammen. Das waren jetzt mal die heutigen Sätze. Ich habe Gewissheit meines Heils. Als Christ ist Schmerz unvermeidlich, aber du kannst wählen. Als Christ lebe ich ohne Angst. Dienst ist unser Auftrag und ein Vorrecht. Und Gottes Segen ist mir gewiss. Das heißt, ich möchte euch eine Hausaufgabe heute auch mitgeben. Überlegt mal, welche Glaubenssätze habt ihr in eurem Leben? Vielleicht auch unbewusst oder sehr wahrscheinlich sogar unbewusst. Und welche davon sind gut, welche sind schlecht? Welche wollt ihr ändern und wie wollt ihr das machen? Denn ganz klar ist, what you are not changing, you are choosing. Das heißt, was du nicht veränderst, das wählst du aktiv aus. Und schließen möchte ich mit einem Vers aus dem Römerbrief, der uns einfach nach Hause begleiten soll. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amen.